Die Beteiligten bitten sich heute vielleicht etwas kürzer zu fassen oder nur auf die notwendigen Fragen zu beschränken. Dann Herr Drexler.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zuerst was zu dem Zeugen Melzer. Der Zeuge Melzer hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht entschuldigt. Wir werden das jetzt in nicht öffentlicher Sitzung im Ausschuss behandeln, was wir daraus für Schlüsse ziehen. Zur heutigen Sitzung. Der Zeuge Holland hat die Zustände in der Thüringer Polizei, auch bei der Kripo, beim Landeskriminalamt uns geschildert. Es war sicherlich eine Schilderung, die wir alle so nicht erwartet haben. Das war schlimmer, als wir uns das vorstellen konnten. Und besonders schlimm ist natürlich, dass das mit der Garagenliste so passiert ist. Er hat ja auch nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er dies anders gehandhabt hätte. War sicherlich ein großer Fehler, diese Soko extra aufzulösen und keinen mehr in dieser Soko zu haben, der sich mit Rechtsextremismus auskennt. Klar ist allerdings auf jeden Fall, dass er bei all seinen Ermittlungen zumindest bis 96 keine Kontakt nach Baden-Württemberg feststellen konnte. Wir werden uns jetzt überlegen müssen, ob wir den von ihm benannten Polizeibeamten nochmals den laden müssen, denn er konnte uns natürlich über das, was in den einzelnen Akten ist, weil er nicht mehr reinsehen konnte, nichts sagen. Das muss der Ausschuss dann nochmal entscheiden. Also kein Bezug im Grunde genommen bei seinen gesamten Ermittlungen nach Baden-Württemberg. Beim Zeugen Petrowski war er der Auffassung, das Trio war nicht im Keller. Er hat dem Trio auch keinen Unterschlupf gewährt. Ich finde, er hat es aus seiner Sicht sehr gut gemacht, denn er war, wie ich schon vorher gesagt habe, wie ein Aal im Wasser, war ganz schwierig, an ihn heranzukommen. Stichwort Podjaski, da will ich nur sagen, Gewaltpotenzial, das wissen wir aber schon, in der rechten Szene sehr hoch. Wir wissen auch, dass die von der Musik nur nicht verdienen konnte, sondern das war nur ein Zuverdienst. Er ist ausgestiegen, hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben, was man vielleicht machen kann, dass der eine oder andere aussteigt oder beim Ausstiegsprogramm bleibt. Der Zeuge Appel, der Cousin von der Beate Zschäpe. Er war einmal mit Mundlos und wahrscheinlich Zschäpe in Ludwigsburg. Das sieht man auch daran, dass es ein regen Verkehr, wir sagen ja immer ca. 30 Begegnungen in Ludwigsburg und Umgebung gehabt hat. Er hat, der Keller Illinger war also auf jeden Fall ein Keller, der sehr stark frequentiert wurde, auch aus dem Osten. Und da wiederum auf die Garagenliste zuzugehen, auch der verstorbene Illinger war auf dieser Garagenliste, auch mit anderen Zeugen, die wir im Ausschuss vernommen haben. Und ich sage nochmal, schwerer Fehler, dass wir diese Liste nicht 98 ins Landeskriminalamt nach Stuttgart bekommen haben.
Dann Herr von Ey, bitte.
Also Wesentliches hat der Ausschussvorsitzende ja bereits gesagt zu dem Zeugen Holland. Also man kann sich es gar nicht vorstellen, dass sowas auch hier, und das ist ja der Bezug in Baden-Württemberg, möglich wäre. Ich bin erstaunt, dass man einem Beamten überlässt, wenn er seinen Vorgesetzten gegenüber erwähnt, dass er die Befürchtung hat, dass ein Maulwurf unterwegs ist, dass man ihm gesagt haben soll, das sei sein Problem. Das ist schon schwer zu verdauen. Der Gastgeber, Herr Petrowski, ist ein bemerkenswerter Gastgeber. Das muss man eben sagen. Wir wissen natürlich auch, dass man in der Dunkelheit und im Keller nicht so gut sieht, auch wenn man nicht so gut sieht. Aber wenn man außen eine Klingel hat und zulässt, dass die Menschen zu einem kommen, kann man ja erwarten, dass man irgendwann wenigstens mal vorher sich mit diesen Personen im Lichte betrachtet gesehen hat. Aber sei es drum. Der Herr Podjaski, dem nehme ich seinen Ausstieg ab. Er hat eine bemerkenswerte Äußerung getan, nämlich die, dass er überhaupt niemand braucht, der ihn unterstützt, weil er mittlerweile die Musik hassen würde, die er früher selber gemacht hat. Er habe eine regelrechte Aversion gegen diese Musik. Er hat auch davon gesprochen, dass es eben nahezu eine stringente Entwicklung sei, weil seine Eltern auch bereits in diese Richtung tendiert haben. Die beiden anderen Personen, die haben bestätigt, was letztendlich ja auch unsere Aufgabe ist, hier zu schauen für die Zukunft, dass es eben darum geht, dass junge Menschen in irgendeiner Form ein Nest brauchen und wenn sie in das falsche Nest kommen, dann möglicherweise auch da drin bleiben, weil ein schlechtes Nest, das weiß jeder, besser ist wie überhaupt kein Nest. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, mit der wir uns dann in der Zukunft beschäftigen. Dass der Cousin oder Vetter genannt von der Frau Zschäpe eine gewisse Redehemmung hat, das kann ich gut verstehen. Ich möchte nicht wissen, welchen Druck diese Familie ausgesetzt gewesen ist und immer noch ausgesetzt ist. Das ist auch natürlich schwierig nachzuvollziehen, dass man eine Cousine, mit der man die halbe Kindheit verbracht hat, mit der man gemeinsam lange Zeit bei der Großmutter war, nicht wissen will, nicht nachgehen will, wo die sich eigentlich aufhält. Aber wir stecken ja natürlich nicht drin. Wir können es ja nur für uns sagen, dass uns das merkwürdig vorkommt. Aber es müssen ja nicht alle Menschen so sein wie man selbst.
Frau Baum, bitte.
Ja, zu den Zeugen möchte ich eigentlich nichts weiter sagen. Es ist alles schon gesagt worden. Mich selbst hat dieser Aspekt angesprochen, auf den ich dann auch noch mal eingegangen bin, dass anscheinend auf einmal für die einen Teil der DDR-Bevölkerung das Gewinnen einer in Anführungsstrichen grenzenlosen Freiheit doch nicht ganz so unproblematisch war, wenn man also aus einer Diktatur kommt, in der eigentlich alles geregelt war. Also das fand ich interessant auch von dem Herrn Holland, wie er das angesprochen hat, weil das eben auch schon meine Gedankengänge waren. Aber das ist nur am Rande. Der Zusammenhang Musik und Alkohol, der ist ja ganz offensichtlich geworden heute. Und ich fand auch da diese Äußerung von Herrn Weinmann interessant, ob man das austrocknen könnte. Also vielleicht wäre das irgendwie eine logische Konsequenz, dass man sagt, eben bei solchen Musikkonzerten, ich weiß nicht, ob das geht, ist Alkoholverbot angesagt oder irgend sowas in der Art. Aber insgesamt muss ich leider feststellen, dass wir in der Sache, nämlich im Sinne des Untersuchungsauftrags Auftrags des Untersuchungsausschusses leider auch heute nicht weitergekommen sind. Danke.
Herr Wallerhoff, bitte.
Also für mich persönlich war heute die, wie ich sagen muss, eindrucksvollste Einlassung, die Einlassung des ehemaligen Kriminalhauptkommissars Herrn Holland, der in so Anfang der 90er Jahre in Thüringen gearbeitet hat, in der Socorex, die Socorex geleitet hat. Und die hat uns, wie ich sagen muss, leider aufgezeigt, die Aussage, wie schlecht die Arbeit der Thüringer Behörden in dieser Zeit tatsächlich gelaufen ist. Also insbesondere die Thematik der Garagenliste, also dass die Garagenliste quasi schon bekannt war, aber die entsprechende Weiterleitung an die zuständigen Behörden über lange, lange Zeit unterlassen wurde und dadurch eben auch versäumt wurde oder die Gelegenheit versäumt wurde, in diesem Terrortreiben frühzeitig Einhalt zu gebieten. Ein weiterer Punkt ist also der Verdacht oder die Vermutung, die wir schon hatten, die sich geradezu aufdrängt, dass in Thüringen auch Behörden gegeneinander gearbeitet haben, also der Verfassungsschutz und das LKA, wo ich nach der Aussage von Herrn Holland oder nicht zuletzt nach der Aussage von Herrn Holland das Fehlverhalten ausweislich auf Seiten des Verfassungsschutzes in Thüringen sehe. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass für den Thüringer Verfassungsschutz der Quellenschutz quasi der Täterschutz beinhaltete, nämlich dass mit dem Verweis auf den Quellenschutz Aufklärung von Straftaten verhindert worden ist. Und das ist ein Zustand, den man sich im Prinzip als staatliche Institution so nicht auf die Fahnen schreiben sollte. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass in Baden-Württemberg ebenso gearbeitet worden sind. Das möchte ich ausdrücklich an der Stelle sagen. Aber auch wir müssen diese Erläuterung auch zum Anlass nehmen, auch dieses Vorläufersystem nochmal in der Rückschau oder aktuell auch nochmal genauer uns anzuschauen. Ich bin sehr skeptisch, dass dieses System uns wirklich weiterbringt bei der Aufklärung von Straftaten. Wo er auch noch, also ich fand es auch schade oder fand es auch schlimm, dass er selbst sein Scheitern erklärt hat an der Stelle und auf jeden Fall eine sehr eindrückliche Aussage, offen und aussagekräftig, auch ehrlich und muss uns alle zum Nachdenken stimmen. Die zweite Aussage, die mich beeindruckt hat oder die ich aber auch erwartet hatte, war von des Zeugen Podjaski. Es war ein richtiger Schritt des Ausschusses, auch wirklich einen richtigen Aussteiger hier auch mal zur Zeugeneinvernahme einzubestellen, weil wir haben auch in den letzten Einlassungen der vorangegangenen Zeugen auch aus der Szene gesehen, wie schwierig das ist, dass Leute sich da, ich sag mal, so eine partielle Amnesie haben in der Zeit. Und ich fand, dass der Zeuge Podjaski sehr offen und eindrucksvoll geschildert hat, wie seine damalige Zeit in der Szene war und wie er auch und wie wichtig auch die Musikszene für die Radikalisierung und Mobilisierung der Szene ist oder war, und auch offen geschildert hat, wie auch sein Prozess oder glaubwürdig geschildert, wie sein Prozess des Ausstieges war. Und da hat der Vorredner auch schon gesagt, müssen wir doch nochmal drüber nachdenken, ob wir unsere Aussteigerprogramme, die es in Baden-Württemberg gibt, auch nochmal auf den Prüfstand stellen. Er hat ein paar Dinge angesprochen, die ich auf jeden Fall mitnehme und die wir im Nachgang nochmal zu prüfen haben, insbesondere dessen, dass man vielleicht auch keine Gruppen anspricht, sondern vielleicht doch einzelne Personen anspricht, einzelnen Leuten Hilfe angedeihen lässt. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Für mich ist nochmal klar, ich habe das auch nochmal gesagt, dass es möglich sein muss, auch Menschen, die sich außerhalb dieses Verfassungsbogens stellen, in der Szene beheimatet waren, dass man sagt, man bekämpft verfassungsfeindliche Ideologien, aber nicht den dahinterstehenden Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch sich entschließt, wenn er keine schweren Straftaten begangen hat, der Szene glaubwürdig den Rücken zu kehren, muss es immer wieder möglich sein, dass wir ihn auch in unserer gesellschaftlichen Mitte wieder integrieren. Und das ist auch das Beispiel von des Zeugen Podjaski, das doch wirklich gut bestätigt. Und den Weg sollten wir auch gemeinsam weitergehen.
Herr Weinmann.
Ja, der heutige Ausschusstag hat exemplarisch gezeigt, wie schwierig, wie mühselig und wie langwierig es sein kann, Aufklärung zu betreiben. Und der erste Zeuge, den wir heute Vormittag vernehmen konnten, der Herr Kriminalhauptkommissar AD Hollands, hat uns zumindest berichten können, dass in seiner Zeit bis Mitte der 90er Jahre bei der Soko Rex in Thüringen sehr, sehr viel schiefgelaufen ist, und wir hoffen schwer, dass all die Versäumnisse, von denen er heute Vormittag berichtet hat, zwischenzeitlich behoben wurden. Allerdings, und das muss man auch sagen, war der Erkenntnisgewinn über die Beziehungen nach Baden-Württemberg sehr, sehr gering. Und insofern hoffen wir natürlich, dass mit der Vernehmung des Herrn Melzer, der heute nicht da war, wir doch noch hier etwas Aufklärung erfahren können. Beim Herrn Petrowski war schon sehr deutlich zu bemerken, dass er sich, und das nach meiner Auffassung, erfolglos bemüht hat, uns glaubhaft zu machen, dass er über den rechtsextremen Hintergrund und dem rechten Hintergrund seiner Gäste nichts gewusst haben will. Er sich dann auch jetzt versucht hat, davon zu distanzieren. Allerdings insgesamt auch hier der Erkenntnisgewinn sehr, sehr gering. Oliver Podjaski, eine sehr eindrückliche Aussage heute. Er hat sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es kein Zuckerschlecken ist, aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, dass er mehrere Anläufe gebraucht hat, tatsächlich sich von dieser Szene zu distanzieren. Natürlich auch, weil er sehr stark in dieser Szene verankert war. Er hat aber auch gleichzeitig deutlich gemacht, dass heute mehr denn je die rechtsextreme Musik eine große Rolle bei der Rekrutierung von jungen Menschen in die rechte Szene darstellt. Und insofern sind wir nach wie vor gehalten, hier zu versuchen, diesen Sumpf auszutrocknen. Und es macht natürlich auch deutlich, welche moralische Verantwortung wir resultierend aus diesem Ausschuss haben, in der politischen Arbeit zu schauen, dass das Klima, das zu einer Radikalisierung Anfang der 90er Jahre geführt hat, dass wir dieses Klima in unserem Land verhindern.
Ja, der erste Zeuge, der Herr Günther Holland, hat es ja nochmals eindrücklich uns nahegebracht, wie schwierig es in Thüringen war, überhaupt im rechtsextremistischen Bereich zu ermitteln. Und was mich da regelrecht geschockt hat in dieser Konstellation, war ja die Umdrehung eines V-Mannes, dass ein Tino Brandt in der Situation nicht gemeldet hat Richtung Verfassungsschutz, so ist es zumindest bei ihm angekommen, sondern genau umgekehrt, dass letztendlich die Informationen aus den Behörden dort dann in die Szene geflossen sind und die dann jeweils immer auch vorbereitet waren, was natürlich dann auch bei den Ermittlungsergebnissen entsprechend er ja auch gesagt hat, dass dieses dann immer meistens erfolglos war. Also Hase- und Igelspiel in den Bereichen, wo man also wirklich sagt, so kann es nicht sein, und dass er da sehr frustriert war, ist mehr als nachvollziehbar, in diesem Bereich gearbeitet zu haben. Der Zeuge Petrowski war gut präpariert, das hat man einfach festgestellt. Er hat alle Bereiche relativ souverän versucht, aus seiner Sicht dann halt auch abzumildern, hat sich dargestellt, wie wenn er als auch die, die sein Lokal besucht haben, lokalen Anführungszeichen, nämlich privat, schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Also das muss man dann doch wirklich nochmal sagen, Gott sei Dank ist es nicht die Mitte der Gesellschaft, was hier auch als Weltbild mit herausgegeben worden ist. Aber, und das wurde auch von den Vorrednern gesagt, dass natürlich dort aufgrund dieser Informationen, die hier nur wirklich scheibchenweise dann halt auch gekommen sind, es sei zu dunkel gewesen etc., wir also keine zusätzlichen Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme gezogen haben. Aber, und das finde ich jetzt einfach einen ganz wichtigen Aspekt, der dann nochmals gekommen ist von dem Herrn Podjatski, das war tatsächlich jetzt der erste Aussteiger, wo ich wirklich dann halt auch sage, hier nehme ich es dann auch voll ab, weil er war in den Bereichen auch völlig geöffnet, wie er dann auch gesagt hat, wie er das heute letztendlich dann halt auch alles nochmals einschätzt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft für unseren Untersuchungsausschuss, und da sollten wir natürlich auch drauf achten, wenn man gruppenmäßig auf die rechtsextreme Szene zugeht, wird es keinen Wert haben. Er hat ja dann gesprochen, dann ist es ein Closed Shop, das ist dann Deckel drauf. Deswegen sind sicherlich die Schulen ganz besonders gefordert, dass hier der Bereich der Wertevermittlung, die politische Bildung von größter Bedeutung ist. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass also zumindest 4 Parteien hier im Landtag von Baden-Württemberg auch der politischen Bildung großen Wert schenken, dass wenn hier sagen, hier muss man entsprechende Projekte aufstellen. Eine Partei hat ja dieses bewusst in den Haushaltsberatungen ganz in die andere Richtung sehen wollen. Und in dem Bereich, denke ich, müssen wir nochmals mehr uns verständigen, dass hier tatsächlich eine Klarheit ist und mit einer einfachen Sprache möglicherweise auch wir das dann auch entsprechend unser Wertesystem, nämlich das Grundrecht, die Menschenwürde vermitteln können. Stefan Apel, kann man nun sagen, war aufgrund dessen, dass das dann halt auch den familiären Bezug dann halt auch hat, nicht jetzt besonders ergiebig, was dann halt auch dabei vorliegt. Und man muss natürlich dann halt auch sagen, es wurde auch von dem einen oder anderen angesprochen, inwieweit dort tatsächlich schon bestimmte Dinge dann halt auch nochmals verdrängt worden sind. Er hat ja selber auch nochmal gesagt, dass die Alkoholsucht ihn früher auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Das muss man dann alles letztendlich dann halt auch sehen. Soweit möchte ich mal den heutigen Tag bewerten. Und dann gebe ich zurück aufs Funkhaus, oder?
So ist es. Wir haben noch 8 Minuten für Ihre Fragen. Es beginnt Herr Feider und dann Herr Moser.
Ich muss noch
ein Gottes. Wie würden Sie denn heute wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Arbeit heute im Untersuchungsausschuss?
Darf ich? Ich muss noch ein kurzes Statement später noch abgeben.
Ich bin immer ziemlich spät dran in der Fragerunde und viele Fragen wurden schon gestellt, die mich vielleicht auch interessiert hätten. Und insofern, von den Zeugen her, war es einfach nicht ergiebig. Das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, von den Hintergründen her. Es war einfach nicht mehr zu erwarten von den Aussagen, ist meine Meinung.
Jetzt hat ja gerade der Zeuge Holland Ihnen heute eine Brücke zu Ihrer persönlichen Rede damals zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses gebaut. Warum sind Sie nicht über die Brücke gegangen?
Also das muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen.
Wissen Sie nicht, über was Sie geredet haben?
Nein, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Sie haben da damals...
Ich wollte nur auf die Zeit hinweisen, es gibt noch ein paar Kollegen, die auch noch...
Vielleicht
ja, aber
Sie haben ja damals, also außer dass Sie dem alten Untersuchungsausschuss vorgeworfen haben, dass er ein Gefälligkeitsgutachten erstellt hätte, haben Sie ja gesagt, der Fall um Aktenvernichtung beim Verfassungsschutz ist für uns nicht geklärt.
Wie bitte? Ich habe nochmal, ich habe es
angesprochen. Der Fall um Aktenvernichtung beim Verfassungsschutz
ja.
ist für uns nicht geklärt.
Ja.
Sie haben ja dann auch noch gesagt, wir werden es uns nicht nehmen lassen, nachzufragen, welche Rolle die Politik in der ganzen Angelegenheit gespielt hat. Ja. Das haben Sie alles gesagt. So, und jetzt hat ja heute Herr Holland Ihnen explizit das Schreddern angeboten, er hat Ihnen
Festplatten
angeboten.
Nein, er hat gesagt, dass er davon nichts weiß. Während seiner Zeit ist es nicht vorgekommen.
Er hat ja explizit sogar noch von der Strukturliste des Thüringer Heimatschutzes berichtet, der verschwunden ist, und mich hat gewundert, hätten Sie doch mit der Furie rausspringen müssen.
Also das habe ich dann wirklich überhört, das muss ich ehrlich sagen. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, zu seiner Zeit, also da bin ich mir ziemlich sicher, wäre das nicht der Fall gewesen. Er hat explizit darauf geachtet, dass die Akten korrekt geführt worden sind.
Das hat er gesagt.
Ja, aber
anschließend
sind wir nicht mehr mitbekommen.
Okay. Und anschließend ist dann verschwunden.
Genau.
Anschließend, genau, ja.
Wenn der Schwab geht.
Er hat ja auch die mysteriösen Umstände der Einstellung der Doku,
ja,
die haben sich auch nicht so weiter interessiert.
Das heißt interessiert, wenn er es nicht weiß. Er hat ja gesagt, er weiß es nicht. Was soll ich da noch fragen? Er hat auch explizit gesagt, ihm sind die Umstände nicht bekannt, er versteht es nicht. Was soll ich da noch fragen?
Wann fangen Sie denn mit der Arbeit an?
Wir sind mittendrin.
Darf ich jetzt erst an die zwei Kollegen weitergeben?
Ja.
Sorry,
die
aber...
Die Öffentlichkeit tritt das auch irgendwann als letzte Frage?
Wie bitte?
Das kommt auch irgendwann in die Öffentlichkeit.
Woran machen Sie
das fest?
Woran machen Sie das fest, dass wir nicht arbeiten?
An Fragen, dass Sie beispielsweise fragen, warum er Frührentner sei.
Ja, natürlich, weil ich vielleicht vermutet hatte, er ist ja ausgestiegen, dass man ihm irgendwie gedroht und das aufgrund von Gewaltanwendung entstanden ist. Das habe ich ja nachgesetzt, weil mir das klar war, dass das vielleicht falsch verstanden werden konnte. Das war der Hintergrund.
Ich meine,
wäre ja nicht so ungewöhnlich.
Vielleicht bleibt ja noch Zeit nachher.
Anscheinend kritisch auszusteigen, also von daher war ja die Frage jetzt nicht so ungewöhnlich, oder? Also für mich nicht.
Dann erst Frau Markeli, ich habe Sie gerade übersehen, dann Herr Moser.
Ich spreche mal lauter oder so. Ich habe zwei Fragen. Dann stelle ich jetzt gerade mal die an Frau Baum, wenn wir schon bei Frau Baum sind. Mich würde interessieren, ob diese Aussage von dem Herrn Petrowski, der ja ganz offensichtlich in dieser rechten Szene in Heilbronn tief verankert war, auch wenn er das selbst anders dargestellt hat, sich als Mitte der Gesellschaft bezeichnet. Nun ist die AfD ja eine Partei, die vielleicht seine Heimat sein könnte, würden Sie als Vertreterin der AfD sehen, dass so jemand in der Mitte der Gesellschaft ist?
Ich kann zu dieser Person nichts sagen, ja, aber natürlich verankern wir uns als AfD tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft, denn es ist ja wohl allen ganz klar bekannt, dass alle anderen Parteien nach links gerutscht sind. Wenn Sie unsere Aussagen von heute auch im Parteiprogramm vergleichen mit Aussagen der CDU von vor 15 Jahren und oder so, sogar noch später teilweise, dann sind die identisch.
Wenn ich nachfragen darf, Sie haben sich ja auch offensichtlich am Schluss der Einlassungen von Herrn Petrowski mit ihm solidarisiert auf eine Art an dem Punkt, als Sie gesagt haben, naja, dieses Gefühl als Nazi bezeichnet zu werden, das kennen Sie auch. Würden Sie sagen, also einer wie Petrowski gehört in die AfD?
Dazu kenne ich ihn ja nicht und seine Einstellung auch gar nicht. Also, aber natürlich muss ich sagen, ist es für mich jetzt zum Beispiel... Es war jetzt etwas abschweifend, aber bei dem Parteitag in Köln, also das ist für mich unbegreiflich, dass wir, wenn wir einen Parteitag abhalten, als Nazis bezeichnet werden, wenn wir körperlich attackiert werden. Gestern ist ein Stadtrat von Stuttgart zusammengeschlagen worden auf dem Weg zu einer Veranstaltung, musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Also solche Zustände haben in einer Demokratie nichts zu suchen und ich hoffe, meine Kollegen werden sich auch davon mal distanzieren. Danke.
Das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war jemand wie Herr Petrowski, egal ob es sich um Petrowski handelt oder nicht, aber einer, der in seinem Keller die rechte Szene beheimatet und sich als Mitte der Gesellschaft bezeichnet. Gehört er in die AfD?
Sie müssen definieren, bitte definieren Sie mir rechts. Wenn Sie sagen, national eingestellt, ja, dann sage ich natürlich. Aber radikal, das natürlich nicht, das ist ja ganz klar.
Einer, der die rechte Szene in seinem Keller beheimatet.
Sie die bitte. Warte schon Ihre zweite Frage.
Okay, dann mache ich mit meiner anderen Frage weiter ein anderes Thema.
Ich muss los, Mensch. Ich muss zum Zug.
Es betrifft, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben.
Herr Drexler, ich muss zum Zug.
Aus dem Gedächtnis, genau. Auch Petrovsky. Geht aus den Akten irgendwo hervor, dass der möglicherweise vielleicht doch sowas wie ein Kontaktmann oder V-Mann des Verfassungsschutzes war, dass der irgendwie abgeschöpft wurde, weil er hat ja gesagt, der Verfassungsschutz war regelmäßig bei ihm zu Gast. Gibt es da irgendeinen, der Staatsschutz?
Da haben wir bisher keine Akteninhalte, obwohl der Staatsschutz mehrfach dort war.
Bisher haben wir keine. Haben Sie die entsprechenden Akten schon überhaupt gelesen oder gibt es da noch Akten, die man dazu bräuchte?
Die Akten, die wir haben, haben wir gelesen, aber es ist nicht ausschließbar, das auszuschließen, dass es noch andere Akten gibt. Aber auf jeden Fall er selber ist bisher weder benannt worden als jemand, den man versucht hat anzuwerben, noch war es bisher, sage ich, ist uns bekannt, dass es ein V-Mann war.
Sie haben ihn aber auch nicht gefragt.
Das habe ich
gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe ja nachgefragt. Verfassungsschutz.
Ja, okay. Stimmt. So. Aber trotzdem, dann nochmal meine Frage zu diesen 90, geht das in die gleiche Richtung?
Dann. Also Sie hatten den Herrn Petrovsky danach gefragt, ob er Informant des Verfassungsschutzes ist. Ja. Sie haben ihn nicht danach gefragt, ob er Informant oder sogar V-Person des Staatsschutzes ist. Und nach dem, was er dargelegt hat, spricht alles dafür, dass er eine Vertrauensperson des Staatsschutzes ist. Es wird geklingelt, er lässt die Leute in seinem Laden nach Augenschein, er lässt wiederholt mindestens zwei Beamte des Staatsschutzes, er hat davon gesprochen, dass es sogar mehrere waren, in seinen Laden. Er akzeptiert, dass sie dort ihre Arbeit machen, dass sie seine Gäste befragen. Die Frage, die Sie ihm hätten stellen können, ist, ob er seine Gäste hinterher informiert hat, dass Staatsschützer sozusagen sich unter ihnen tummeln und sie befragen. Wenn er das getan hätte, dann wären die Staatsschützer wahrscheinlich nicht mehr reingelassen worden. Es spricht also viel dafür, dass Herr Petrovsky die Konspiration eingehalten hat und die Staatsschützer in seinem Laden hat arbeiten lassen. Dann stellt sich die Frage, gibt es eine Akte? Also gibt es Unterlagen dafür? Das müssen Sie jetzt erfragen. Und sich natürlich die ziehen lassen. So, in dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage zu dem Ogertschnik, der erwähnt wurde von dem Vorsitzenden mehrmals, der, was wir ja auch seinem eigenen Auftritt wissen, ein paar Mal in dem Keller war, aber so zielgerichtet, wie Herr Drexler nach Ogertschnik gefragt hat, also ob er sozusagen ausgeschenkt hat, wollte ich Sie fragen, ob Sie neue Informationen haben von Herrn Ogertschnik, also sozusagen, ob es da einen weiteren Zufluss gibt aus dieser Richtung.
Ich habe die Fragen gestellt, die ich aus den Akten stellen konnte. Mehr nicht.
Aber das war jetzt aus dem alten Ausschuss auch eine neue Erkenntnis.
Es ist der Herr Moser dran.
Also ich kann nur sagen, das, was wir aus den Akten gehört haben, haben wir ihn gefragt. Er hat uns gegenüber gesagt, den Namen hätte er gehört, aber er sei jetzt nicht von ihm als Vertreter oder so eingesetzt worden. Mehr hat er nicht gesagt, mehr konnte ich aus den Akten ihn auch nicht fragen.
Die Sache mit dem Verdacht auf Vorpersonen des Staatsschutzes?
Kann ich an der Stelle dann halt auch sagen, also das kam mir natürlich auch in dem Bereich in den Sinn. Nach dem bisherigen Material, was wir haben, konnten wir da jetzt nichts mehr weiteres nachfragen. Er sagte ja auch, fragen Sie mich doch, was soll ich jetzt da noch jetzt sagen können, was die dann gesagt haben, was da für eine Rückkopplung dann halt war. Da war er ja genauso schmallippig wie in den anderen Bereichen. Deswegen ist es auf der Basis, wäre das jetzt sinnlos gewesen, da nochmals weiter dann zu fragen. Ja, gut, dann hätte er... Er hat ja aber auch den Unterschied zwischen Staatsschützer, Verfassungsschutz und die ganzen Bereichen ja gar nicht jetzt zuordnen können. Hat er ja zumindest so angegeben.
Aber Sie haben das selber eingeräumt, dass er hervorragend präpariert war, dass er genau gewusst hat, wann er verzögert antwortet, wie er antwortet. Ja. Also vorbereitet. Das heißt, ihm ist sozusagen das Problem anscheinend wohl bewusst, in dem er sich bewegt.
Ich glaube, also bei mir ist das angekommen. Ja?
Also.
Ich habe noch eine Statement-Sache abzugeben, und zwar im Hinblick auf die letzte Runde hier. Ich habe das letzte Mal hier gesagt, dass der Herr Rechtsanwalt Knieditsch unter anderem, er hat mich nämlich jetzt auch nochmals auch angeschrieben, ein Buch schreibe und dass deswegen in diesem Lichte die Aussage von der Frau Lang zu bewerten sei. Dieses, kann ich sagen, habe ich keinen Beleg dafür, das stimmt nicht. Was ich allerdings dann halt im Wege der Recherche dann halt nochmals auch nochmal sagen kann, zwischen dem, was zukünftig war, es gab ein Buch, wo der Herr Knieditsch dann halt auch mitgeschrieben hat, und ich wollte dieses einfach an dieser Stelle, weil ich es auch dem Herrn Knieditsch gesagt habe, in gleicher Runde nochmals betonen.
Eine letzte, dann müssen wir aufhören, weil wir müssen zur Sitzung.
Aber Sie können doch die Sitzung, es wartet doch niemand auf Sie. Also hier gibt es noch Fragen, Sie können doch die Sitzung später.
Sie moderieren diese Veranstaltung nicht.
Bitte, es ist so.
Sie moderieren diese Veranstaltung nicht.
Okay, dann vielleicht noch zwei Fragen.
Heißt es, dass Sie an dem mindestens impliziten Vorwurf gegen Frau Lang, dass sie eine Falschaussage gemacht hat, um sie zu
Das habe ich nicht gesagt.
Um ein Thema im Leben zu erhalten.
Das kann man länger machen. Nein, das habe ich, das war keine, also das, ich habe ja gesagt, an dieser, den Vorwurf habe ich auch nicht gegenüber ihr erhoben. Das habe ich nicht erhoben, dass es eine Falschaussage dann halt sei.
Aber Sie haben überstellt.
Nein, habe ich auch nicht.
Sie haben gefragt, dann muss man das Protokoll nachlesen, sind Sie hierher gekommen, weil, ein, sagen, weil Sie an einem Buch schreiben, weil Herr Knieditsch an einem Buch schreibt, also Sie haben indirekt unterstellt, Herr Knieditsch hat Frau Lang in den Ausschuss geschickt und eine bewusste Falschaussage gemacht, um das Buch zu promoten.
Sonst macht die Aussage logischerweise keinen Sinn, aber ist natürlich
gut. Also, ich habe.
Also, dann würden wir beenden, weil wir würden.
Jetzt muss man jetzt schon eine zwei, drei Fragen tun.
Jeder soll zumindest mal was gesagt haben.
Es ist ja auffällig. Also die Frage geht auch direkt an Herrn von Heid auch nochmal. Dass wir den Beitrag von Herrn Holland hatten, wo er gesagt hat, der Ermittlungsdruck ist mit Auflösung von Soko Rex auf die rechtsextreme Szene
weggefallen.
Und jetzt haben wir Heilbronn und jetzt haben wir eine Staatsschutzabteilung in Heilbronn, die im ersten Untersuchungsausschuss klar und deutlich gesagt hat, Heilbronn ist eine relative Säuferszene gewesen. Und jetzt kommt aus der Aussage, dieser glatten Aussage des Betreibers des Kellers heraus, dass diese Staatsschutzabteilung offenkundig diesen Keller sehr gut genutzt hat, um irgendwas abzuschöpfen. Sie aber nichts in den Akten gefunden haben bis dato. Also die Frage in Bezug auch politischer Bewertung von der Ermittlungstätigkeit baden-württembergischer Behörden in diesem Zusammenhang, dieser damaligen Welle, gerade auch wenn man das nochmal jetzt
in Zusammenhang setzt,
mit der Aussage des Aussteigers, stellt sich dann doch, halten Sie noch da nicht noch mehr Aufklärungsbedarf für nötig, da nochmal nachzufassen, ob die Ermittlungstätigkeiten der damaligen Zeit der entsprechenden Staatsschutzabteilung in Heilbronn so adäquat gewesen?
Wer möchte?
Ja, davon, wir werden es sicherlich, wir hatten ja noch keine Gelegenheit, uns zu unterhalten, darüber sprechen, was wir daraus machen. Aber mir ist ganz besonders wichtig, mal unabhängig von den Fragen, was vor 10 oder 20 Jahren gewesen ist oder was man hätte besser machen können. Wir haben ja auch ein Ziel mit dem Untersuchungsausschuss. Und das Ziel ist unter anderem auch zu fragen, wie wir in der Zukunft verhindern können, dass sich eine solche Szene entwickelt oder junge Menschen in eine solche Szene fallen und in eine solche Szene kommen. Und ich glaube, wir müssen unseren Hauptaugenmerk auf jeden Fall auch darauf richten, dass wir uns überlegen, wie bringen wir es denn fertig, dass junge Menschen, die eben jetzt kein familiäres Nest haben oder das familiäre Nest möglicherweise eben in der falschen Richtung Wärme gibt, von uns aufgefangen werden können. Und da gehört sicherlich auch, es ist ja heute Abend auch schon angesprochen worden, eine entsprechende Aufklärung in der Schule, aber auch vielleicht das Hingucken, welche Kinder, welche Jugendlichen möglicherweise gefährdet sind. Und ich kann ja oder wir können ja auch froh sein, das darf man auch nicht vergessen. Wir reden hier in Baden-Württemberg von einem demokratischen Staat von 1949 an, auch in der entsprechenden Verwaltung und Polizei, Staatsschutz, Verfassungsschutz und so weiter geschult. Und in Thüringen hatten sie wenige Jahre vorher noch eine Diktatur, da hatten sie keine Möglichkeiten, auf Menschen zurückzugreifen, die so ausgebildet waren, wie der Herr Holland war. Es ist ja nicht umsonst gewesen, dass sich die ostdeutschen Staaten mit Beamten von unter anderem Baden-Württemberg eingedeckt haben, einfach weil auch die Erfahrung fehlte. Wir dürfen das deswegen, glaube ich, nicht eins zu eins sehen, wenn das Ganze in Rheinland-Pfalz geschehen wäre oder in Bayern, wäre ich jetzt völlig erschüttert. Aber so war es eben nicht, das darf man auch nicht gänzlich vergessen, es sollte nur noch erwähnt sein.
Herr Selber, möchte nur? Herr Selber Kumaran.
Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema von der letzten Sitzung. Da ging es ja um rechtsradikale oder rechte Musik in der VAs. Da gab es auch kleine Anfragen von den Grünen und von der SPD. Jetzt habe ich erfahren, dass da das Ermittlungsverfahren daran hängt, dass der Untersuchungsausschuss die Protokolle noch nicht freigegeben hat. Ist da irgendetwas geplant?
Wenn ich richtig informiert bin, werden wir die Protokolle heute in der nicht öffentlichen Sitzung freigeben. Das muss der Untersuchungsausschuss beschließen, kann weder der Vorsitzende noch sonst jemand machen. Das ist die direkt darauf folgende Sitzung nach Abfrage des Justizministeriums, wird das heute Abend, so gehe ich davon aus, auch beschlossen.
Das heißt, kann man schon sagen, Sie unterstützen diese Ermittlungen?
Ja, natürlich. Das wäre ja nun wirklich, also das muss ich mal wirklich sagen, wir kriegen das raus. Kollegen von uns sagen, das kann der Untersuchungsausschuss auch nicht machen. Er muss eigene Ermittlungen anstellen, stellen einen Antrag. Selbstverständlich werden wir den Antrag natürlich, die Protokolle dem Justizministerium zur Verfügung stellen. Wie wir das in anderen Fällen, wo Strafverfahren eingeleitet wurden gegen Zeugen, gibt es ja zwei oder drei, da haben wir das genauso gemacht. Und zwar vor Abschluss des Untersuchungsausschusses, was normal im Gesetz steht.
Dann Herr Mose nochmal bitte.
Darf ich da mal rein? Der Ausschussvorsitzende hat ja diese Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, die sich bezieht auf die Fernsehdokumentation vom Montagabend von Clemens Rieha über den Kiesewettermord. Und dazu habe ich zwei Fragen. In dieser Pressemitteilung schreiben Sie, Herr Drexler, Sie waren bestürzt über den Film und Ihre Kollegen und Kolleginnen, denen ging es ganz genauso. Mhm. Ich würde gern von den Obleuten hören, ob die es wirklich so sehen, ob es tatsächlich so stimmt. Und zum Zweiten schreiben Sie, Herr Drexler, dass es nicht Ihre Art ist, eigentlich auch unsachliche Medienberichte zu kritisieren. Sie verschweigen aber, dass Sie vor zwei Jahren, noch nicht mal zwei Jahren, ebenfalls bei einem Intendanten, beim Intendanten des ZDF sich beschwert haben über die erste Fernsehdokumentation von Clemens Rieha. Und also das verschweigen Sie, dass Sie sich beschwert haben auf der Intendantenebene und dass dieser Film dann vom ZDF aus dem Programm genommen wurde und nicht mehr gezeigt wurde.
Dort zum Schluss kann ich da etwas sagen. Selbstverständlich waren da Bemerkungen von uns drin, die der Intendant ja akzeptiert hat und deswegen den Film nicht mehr gezeigt hat. Der ZDF. So. Das Zweite, jetzt sag ich zurzeit nichts, weil gestern wurden wir aufgefordert, das heißt ich, eine Unterlassungserklärung abzugeben für manche Aussagen in der Pressemitteilung vom 26.04.2017. Diese Erklärung ist uns zugegangen. Gestern, die Verwaltung hat heute angefragt, ob wir da eine Zeitverlängerung bekommen können, denn gestern und heute hat da das Büro und auch ich ausschließlich die Sitzung vorbereitet und die Sitzung geleitet. Und wir haben dann auch angeboten, dass wir bis zur Abgabe einer Erklärung dann auch die Pressemitteilung von unserer Homepage nehmen, damit den Rechtsanwälten es leicht fällt zu sagen, wir können die Erklärung nicht heute, sondern am Dienstag oder Mittwoch abgeben. So, das ist die Situation. Und nachdem diese Aufforderung zur Unterlassungserklärung von den Rechtsanwälten auch so eingestuft wurde, dass sie öffentlich nicht behandelt werden sollte, auch nicht Teile davon, halte ich mich dran und sage jetzt zurzeit gar nichts, bis wir eine Erwiderung auf diese Erklärung der Rechtsanwälte abgegeben haben.
Aber die angesprochenen Kollegen und Kolleginnen, die so bestürzt waren wie Sie?
Ja, ich kann auch sagen, es gab Bestürzung aus dem ersten Untersuchungsausschuss vor allen Dingen.
Also, Herr Moser, Also ich kann dazu nochmal sagen, ich werde mir diese Sendung jetzt nochmals vornehmen und werde nochmal jede einzelne Sequenz nochmals anschauen und wir können dann nochmal eine Stellungnahme dazu dann halt auch nochmal abgeben. Das würde jetzt den Rahmen total sprengen. Ich kann nur eines sagen, es sind Verkürzungen vorgenommen worden, es sind Fragmente rausgenommen worden und da muss man einfach nochmals den Gesamtkontext dann halt auch mal mit berücksichtigen. Jetzt beispielsweise, das kann ich jetzt an der Stelle dann halt auch sagen, ich weiß ja, dass ja auch der Vorsitzende dort auch zitiert worden ist, was jetzt letztendlich die Vorfälle angeht, dass es hier immer wieder Zeugen zu Tode gekommen sind. Aber wir haben ja hier Aufklärungsarbeit geleistet und da ist bei keinem dieser Fälle etwas hängen geblieben. Es ist hier sauber ermittelt worden, dass bei denen, die jetzt bei uns als Zeugen vorstellig waren, es dann halt hier leider zu einem Tod gekommen ist. Wenn Sie da unterstellen wollen, da hätten andere Personen dran gedreht, diese Einschätzung teile ich nicht.
Ich wollte zunächst nur mal wissen, ob die Formulierung, die Kolleginnen und Kolleginnen sind genauso beschützt, wie zutrifft.
Das habe ich jetzt da gerade gesagt.
Wie die es gesehen haben, ja.
Möchte noch jemand, der... Ja.
Trifft zu.
Ich glaube, der Leib hat es nicht gesehen, der hat was.
Ich habe Gott sei Dank an dem Abend offenbar was anderes gemacht.
Und Herr Weinmann. Das trifft nicht zu bei Ihnen. Sie sind nicht bestürzt.
Er hat es ja nicht gesehen.
Ich habe es ja nicht gesehen, bei denen, die es gesehen haben.
Okay. Ja. Also ich habe den Beitrag gesehen und in der Tat, ich war sehr irritiert.
Irritiert, aber nicht bestürzt. Ja. Also, liebe Kollegen, nochmal die Frage, gibt es noch drängende Fragen? Frau Markeli?
Die lässt sich sehr schnell beantworten. Von wem stammt diese Unterlassungsaufforderung? Wer hat die erwirkt denn?
Ich weiß nicht, ob ich das schon nur sagen darf, aber das war ein Rechtsanwaltsbüro.
Im Namen von Herrn Riha, oder?
Im Namen der beiden, die den Film gemacht haben.
Okay, also nicht im Namen der ARD oder des RBB.
Bisher noch nicht, aber, ich sage nochmal, es ist eine Unterlassungsaufforderung von einem Rechtsanwaltsbüro im Auftrag der beiden, die den Film gemacht haben.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann danken wir fürs Interesse und sehen uns nächsten Monat wieder. Ja.
Hör mal, der Weinmann war nicht bestürzt. Ich hatte den Eindruck, er war auch bestürzt.
Der war irritiert.
Jetzt gibt es eine
Unterlassungserklärung. Aber dafür ist er jetzt. Ja, genau. Das wäre aber noch.